Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Detox mitten im Leben. Hier, wo wir das echte Leben in seiner vollen Pracht zelebrieren.
Mitten im Trubel, mitten im Chaos und mitten im Glück. Wir sind Claudia und Johannes Tod und wir laden euch ein, gemeinsam mit uns das Leben in seiner ganzen Vielfalt zu erkunden.
Denn bei uns geht es nicht ums Zuschauen, sondern ums Mittendrinsein. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam eintauchen in das Abenteuer des Lebens.
Denn hier sind wir wirklich mittendrin, statt live dabei.
So, ihr seid jetzt mitten im Leben dabei, weil unser Hund liegt unterm Tisch, zuckt und schnarcht und das schaut recht lustig aus, die Zunge hängt nämlich raus.
Also wenn ihr irgendein Grunzen hört, ja, das wäre dann die Finja. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Die Tods mitten im Leben.
Genau, mit Hund unterm Tisch.
Heute zum Thema Mental Overload bei Frauen, bei Müttern. Was genau ist Mental Overload?
Tja, unter den Technikern von uns stellen wir uns das doch einfach mal vor wie einen Computerbildschirm. Ihr macht eine Anwendung auf und macht noch eine Anwendung auf und macht noch ein Fenster auf und macht noch eine Anwendung auf und noch ein Fenster. Und in jedem dieser Fenster ist irgendeine Information. Da kann ein Film drinnen ablaufen, da kann ein Tagesablauf drinnen sein, da kann ein Urlaubsplan drinnen sein, da kann ein Haushaltsplan drinnen sein, da kann ein Foto drinnen sein, da kann ein Hobby drinnen sein, da ein Bild drinnen sein. Und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wenn man sich das überlegt und weiß, was passiert denn mit einem Rechner, wenn ganz viele Fenster offen sind, dann geht es langsamer und wenn es ganz hart auf hart kommt, bleibt er hängen und stürzt ab.
Und das führt dann im reellen Leben zu Erschöpfungszuständen bei der Person, die Mental Overload steckt. Mental Overload bedeutet nichts anderes, als wenn eine an alles denkt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Nehmen wir eine typische Alltagssituation her. Familie sitzt am Tisch, der Tisch wird abgeräumt oder das Essen ist einmal vorbei. Das nächste wird anstehen, Tisch abräumen. Alle stehen auf und gehen und die Frau beginnt abzuräumen. Und während sie abräumt, sieht sie, da habe ich was für Mist und die Waschmaschine sollte ich auch noch machen. Nebenbei wird dann noch das dreckige Geschirrhangerl vom Boden aufgehoben, das das Kind gerade weg runtergeschmissen hat, dann wird wieder dorthin gegangen. Also die Frauen können nicht eine Tätigkeit machen, ohne dass ihnen ganz viele Kleinigkeiten zum Beispiel auffallen, die sie im Vorbeigehen auch noch machen.
Ja, jetzt ist die Frage, ist das zwingend, dass es nur bei Frauen ist, weil Frauen alles wissen und alles können und das deswegen daherkommt? Oder können auch Männer im Mental Overload sein?
Natürlich können Männer auch im Mental Overload stecken.
Aber dann müsste die Folge halt anders heißen.
Genau. Und es ist natürlich so, dass es etwas ist, ein Phänomen ist, das zu 99% bei den Frauen einfach liegt, weil sie meistens nach wie vor die, wie sagt man das jetzt, die Organisatoren, die Familienorganisatoren sind. Sie denken an Schultermine, Kindergartentermine, Geburtstage, Geburtstagsgeschenke für Freunde einkaufen. Dann ist es häufig so, dass die Frauen eine geringere Anzahl an Stunden arbeiten. Ja, dann haben sie am Nachmittag die Kinder, die sie dann noch zu den Aktivitäten führen sollen, einkaufen, fahren,
ja, wir wissen,
Wäsche,
alles gut, alles
Haushalt.
Gut.
Also ich weiß nicht, bei wem, bei mir steigt der Stress schon auf, nur wenn ich darüber nachdenke, was an einem einzigen Tag alles zu erledigen
ja,
wäre.
Ja, dann überlegen wir uns mal, wo kommt das eigentlich her? Ja, weil wie lange ist es denn wirklich so, dass Frauen diese Doppelbelastungen von Beruf und Familie gehabt haben? Früher war es halt so, Frauen sind nicht arbeiten gegangen, mitunter durften es auch nicht, das heißt jetzt nicht, dass ich das gut finde, sondern waren eigentlich gezwungen, die Arbeit zu Hause zu machen.
Ja, ja, es kommt darauf an, erstens in welche Gesellschaftsschicht wir hineinschauen, weil es natürlich nach wie vor ja in den höheren Schichten so war, dass die Frau zwar die Hausorganisatorin war, jedoch für ihren Haushalt Köche, Hausmädchen, Kindermädchen hatte.
Das also
heißt,
so wie
es
bei
ist
uns.
Noch gar nicht.
Du hast
ja.
Hausmädchen.
Ja, genau, ja. Okay. Ganz, ganz richtig. Ja. Wenn ihr eine Putzfrau kennt, ihr wisst, kennt meine Nummer,
ich
bitte
bin
schicken.
Ja.
Also jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja. Ich denke nur noch an die Putzfrau. Ja, dann ist es einfach so, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass es üblich war, dass die Frau wirklich zu Hause bei den Kindern war, um sich die Kinder und den Haushalt alleine gekümmert hat. Und ich sage schon, das kommt natürlich auf die soziale Schicht drauf an, in der man gearbeitet hat. Also man kann das nicht so über Hubs für alle sagen. Aber wir wissen zum Beispiel, Zweiter Weltkrieg, ja, die Frauen wurden in diese sozialen Jobs hineingedrängt, in diese Ich-kümmere-mich-Jobs, in der Kinderbetreuung. Wenn es darum gegangen ist, die Schwestern zu sein, damals hieß es ja noch die Schwester, ja, in der Krankenstation. Also es wurden bewusst diese Jobs gesucht, wo diese Ich-kümmere-mich-um-den-anderen-Rolle, ich-opfer-mich-auf für den anderen Rolle eingenommen wurde.
Ja, weil du sagst, Zweiter Weltkrieg, das war nämlich auch der Beginn, wo die Frauen dann alle anderen Tätigkeiten auch übernommen haben, weil die Männer halt nicht da waren. Drum genau. Sind sie in die Industrie gekommen, in die Fertigung, in alle Tätigkeiten, die sonst die Männer gemacht haben. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, so, man erfüllt sowohl die Rolle der Sozialen und der Mutter und kümmert sich um die Familie und man ist aber auch gleichzeitig schon im normalen Arbeiten. Und da sind dann die gesellschaftlichen, die Prägungen, spielen dann natürlich eine Rolle, weil gewisse Einstellungen der Werte und gewisse Berufsbilder sind eigentlich von Haus aus immer noch Frauen dominiert oder Männer dominiert. Ja? Also das ist schon etwas, das dort einfach noch mitspielt, dass es dann heißt, naja, ist ja ganz klar, dass die Frau zu Hause ist, weil das ist ja die Mutter.
Ja, obwohl das ja in der heutigen Zeit nicht mehr hundertprozentig so sein muss, sage ich jetzt einmal. Ja, es ist ja jedem Paar selbst überlassen. Es gibt mittlerweile die Vaterkarenz. Wenn ich überlege, auch das ist noch nicht so alt. Wie unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist, gab es diese Option der Vaterkarenz noch gar nicht. Und unsere Tochter wird bald 17. Ja.
Keine Papamonate oder
also
sonst
was. Das gab es nicht. Und ich meine, das ist jetzt noch nicht so lang her. Also wir sehen, wie langsam sich eigentlich dieses gesellschaftliche Bild jetzt langsam verändert. Es nach wie vor aber immer noch in diese Mütter sollen sich aufopfern Mentalität drinnen hängt und wir auch einfach damit drinnen hängen, weil wir sind nur eine gute Mutter, wenn. Und das kann jeder, der jetzt zuhört, für sich selbst überlegen. Und egal, ob du Mann, Frau bist, ob du Kind hast oder nicht, weißt du, was du darauf antworten würdest. Was würde bei dir am Endesatz kommen? Eine gute Mutter ist Punkt, Punkt, Punkt. Und sobald man Mama wird, spricht die ganze Gesellschaft mit. Dann hat jeder eine Meinung dazu, wie man sein Kind zu erziehen hat.
Das ist wie Fußballtrainer. Gibt es auch 8 bis 9 Millionen in Österreich.
Ja.
Alles wissen.
Und es ist natürlich so, dass man sich das zu Herzen nimmt. Ja? Auch wenn man sagt, mir ist egal, was alle anderen sagen. Du stehst als Mutter unter gesellschaftlichem Druck.
Also was sind denn jetzt eigentlich die Ängste und die Sorgen und die Probleme, die sich aus dem ergeben?
Ja, dieser Drang nach Perfektionismus und den haben einfach ganz, ganz viele Mütter, das von Anfang an. Es beginnt mit der Schwangerschaft, ja, ich muss unbedingt Schwangerschafts-Yoga gehen, Schwangerschaftsgymnastik machen, ich muss mich gesund ernähren, ich muss, komm, ist das Kind auf der Welt, geht man zu dem Kurs und dem Kurs und dem Kurs, der erste Geburtstag muss riesen gefeiert werden und dann wird natürlich verglichen mit den anderen, wie sollte denn der Geburtstag laufen und wir müssen uns gegenseitig quasi unter Anführungszeichen übertrumpfen. Man ist immer innerlich gefangen von hohen Erwartungshaltungen an sich selbst. Und das führt ganz, ganz viele Mütter einfach wirklich in eine Abwärtsspirale, weil man kann dieses perfekte Bild, diese innere Erwartungshaltung nicht auf Dauer erhalten. Und irgendwann, wenn dieser Mental Overload immer mehr wird und dieser Druck auf sich selber, ja, weil viele machen sich den Druck ganz selbst, immer mehr wird, dann wird es immer schwieriger rauszukommen. Und viele Mütter, ja, und ich bin ganz ehrlich, ich war früher auch so, ich habe mir nicht erlaubt, wegzugehen mit Freunden. Ich habe mich zu Hause einkaserniert, nein, weil als gute Mama muss ich ja zu Hause bleiben.
Und wenn ihr wüsstet, wie oft wir dekoriert haben.
Ja, Ostern. Und das höre ich ganz häufig, auch jetzt bei mir in der Praxis, wo die Väter sagen, bitte, bitte mach was, ich biete so oft an, dass du dir eine Auszeit nimmst. Ich sage so oft, triff dich mit dem oder geh dorthin oder mach den Kurs. Und die Frauen sich das einfach nicht erlauben.
Ist auch wirklich schwierig, wenn man schon mal so weit ist, dass man da rauskommt. Weil, wie du schon gesagt hast, dieser gesellschaftliche Druck, der dann auch herrscht, ja, der ist, glaube ich, sogar fast noch schwieriger und manchmal härter in der Gruppe zu verkraften, als das, was man sich selbst auferlegt.
Ja, und ich weiß ja, wie es ist. Ich habe selber jahrelang in Bildungseinrichtungen gearbeitet und ich habe nach wie vor ganz viel auch einfach mit Pädagogen, Betreuern, Lehrern, allen möglichen zu tun. Und ich höre immer wieder Aussagen, boah, schau, das Kind schickt es heute im Kindergarten, obwohl sie frei hat. Boah, die holt ihr Kind erst um 2 ab, obwohl sie schon um 12 aus hat. Ja? Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich das begrüße oder in Schutz nehme. Aber ich finde, dass Frauen auch diese Zeit haben dürfen, von der Arbeit nach Hause zu kommen, vielleicht in Ruhe einkaufen zu gehen, damit sie ihr Kind dann in Ruhe abholen. Ich bin kein Verfechter, und da bin ich jetzt ganz, ganz offen und knallhart ehrlich, die sagt, sollen die Kinder von bis in den Kindergarten stecken. Ja, bin ich ein absoluter Gegner davon, und darum geht es auch nicht. Sondern es geht um dieses vernünftige Maß von, mein Kind ist gut betreut und ich kann gut auf mich aufpassen, damit ich auch gut für mein Kind da sein kann. Und das ist natürlich, wenn man dann solche Sprüche hört und so, da macht man sich innerlich Gedanken und wiegt ab, gehöre ich da dazu, gehöre ich nicht dazu, bin ich eine gute Mutter, bin ich keine gute Mutter. Es lassen sich so viele Mamas einfach so viel einreden, so viel Negatives einreden, auch von anderen Mamas nämlich.
Naja, was kann man dagegen tun? Wie kommt man da wieder raus? Weil wird es doch Möglichkeiten geben, dass man einfach das erkennt und dann sagt, okay, da stehe ich und wo will ich hin, was muss ich dafür tun?
Ja, also ich finde ganz wichtig ist einmal, sich wirklich vielleicht hinzusetzen, für sich einmal und zu überlegen, was ist mir bei der Erziehung, bei der Begleitung meiner Kinder wirklich wichtig? Was sind die Punkte, wo ich sage, das ist, hat wirklich oberste Priorität und sei es jetzt bewusst Zeit mit meinem Kind zu verbringen und halt den Haushalt vielleicht stehen zu lassen. Vielleicht hat der Haushalt aber auch Priorität, weil ich sage, mir ist es ganz wichtig, dass mein Kind in einer ordentlichen Umgebung aufwächst und deswegen lasse ich das Kind länger im Kindergarten. Wirklich sich hinsetzen, die Prioritäten überlegen und nicht nur für sich selbst, vielleicht auch einfach gemeinsam mit dem Partner, weil man da andere Sichtweisen auch mitbekommt, an die man selber nicht gedacht hat.
Was da auch hilft, ist Zeiten dafür festlegen, dass man auch wirklich einfach weiß, was nimmt wie viel Zeit in Anspruch, wie kann ich das machen und was kann ich an dem Tag in dieser Zeit, die ich habe, überhaupt erledigen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich ein 3 Stunden Zeitfenster habe, wo ich 30 verschiedene Tätigkeiten reinbringen soll. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das heißt, ich gehe dann mit einem schlechten Gefühl raus und denke mal, super, von den 30 Sachen, die ich hätte machen sollen, habe ich vielleicht noch 25 offen, was ja eigentlich schon klasse ist, wenn man 5 geschafft hat. Aber das ist natürlich auch für die Psyche nicht besonders gut, weil dann ist man ja wieder in der Erwartungshaltung und unter dem Druck, dass man etwas erreichen muss.
Ja, also das ist schon der zweite Punkt, ja. Also ganz kurz nochmal zum ersten Punkt, diese Prioritäten festlegen. Warum habe ich gesagt, auch mit dem Partner? Weil der Partner ja auch Tätigkeiten übernehmen kann. Ja, wenn du sagst, dir ist es einfach zu viel, das zu machen, dann sprich mit deinem Partner und frag, was kann er davon übernehmen? Wofür kann er die Verantwortung übernehmen? Und wenn er die Verantwortung trägt, dann kannst du das einfach bei dir mal streichen. Und wie der Hannes schon sagt, im nächsten Buch dann einfach auch schauen, sich vielleicht eine To-Do-Liste anlegen, realistische Ziele setzen. Und wenn ich die niedergeschrieben habe und dann wegstreichen kann, gibt es innerlich ja auch ein gutes Gefühl, ich habe was erledigt. Ja? Und zu der Liste könnte man auch täglich noch 3 Dankbarkeitssätze dazu schreiben. Warum? Wenn ich in Dankbarkeit lebe und mein Hirn wirklich darauf programmiere, dankbar zu sein für die kleinen Minuten, dann nimmt dieses Ich bin ständig gehetzt sein einfach ab, weil wir unser Hirn auf positive Dinge prägen, auf den Fokus prägen, das Schöne im Leben zu sehen. Und wenn wir dankbar sind, ist es einfach der Endgegner dafür, dass wir gehetzt sind, dass wir nur sehen, was alles zu tun ist und nicht das sehen, was erledigt ist oder was die schönen Momente mit meiner Familie sind. Also wirklich jeden Abend hinsetzen, ein Glas Wasser trinken, durchatmen und 3 Dinge aufschreiben, für die man wirklich dankbar ist und das auch spüren. Ja, ich glaube, das ist fast mitunter eins der wichtigsten Dinge.
Ja, und Mädels, nehmt das Angebot an, wenn euer Partner sagt, tu was, geh was, geh fort, treff dich mit deinen Freundinnen, such dir ein Hobby, mach einen Volkshochschulkurs, geh außer Haus, dann macht's das auch und nehmt euch da ein bisschen selbst am Schopf oder gebt euch mit der Ferse einen Tritt im Popsch und geht's raus. Man kommt gerne ein bisschen auch in dieses, oh, ich will nicht raus, nein, und der Tag war eh anstrengend und müde und das will ich alles nicht. Nein, anziehen, rausgehen. Und wenn es mit dem Fahrrad eine halbe Stunde Radl fahren ist, super, tut's was. Einfach wirklich bewusst Zeit für dich nehmen, die gehört dir. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag 3 Stunden nicht daheim sein sollst, sondern fix definierte Zeiten, die auch in den Alltag passen, wo man einfach weiß, okay, am Donnerstag ist Rückenfit die Stunde, bist in der Volkshochschule, fertig. Oder Yoga oder Radfahren oder Freundin treffen.
Warum ist das auch gut? So kann dein Partner zu Hause auch die Verantwortung mal für die Kinder übernehmen. Und wir wissen ja, wenn wir als Mütter ständig zu Hause sind, die Kinder entwickeln irgendwann Probleme damit, sich von dir zu trennen. Und das ist ja ganz häufig, und das höre ich einfach, so ein ganz beliebter Satz, ich kann nicht weggehen, weil mein Kind das nicht möchte, weil mein Kind macht dann Drama und, und. Das ist vorprogrammiert. Das ist die Zukunft, die du dir kreierst. Ja, weil du innerlich gar nicht weggehen möchtest. Und dein Kind zeigt dir das Verhalten aber auf. Das heißt, ganz behutsam das einfach zu Hause etablieren und es wird sich mit der Zeit etablieren und dein Mann kann dann einfach die Verantwortung für die Kinder übernehmen und der schafft das. Nur wenn du ihn nie lässt, dann wird er es auch nicht lernen zu übernehmen.
Und ich glaube, das ist auch jetzt ein guter Abschluss, wo ihr etwas mitnehmen könnt, denkt mal drüber nach, schaut mal, ob ihr da wirklich was dafür davon verwenden könnt. Prinzipiell ist auch hier Kommunikation der Schlüssel. Schaut, dass ihr das mit dem Partner gemeinsam macht. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, ob und wie ihr das gemacht habt oder vielleicht habt ihr noch eine tolle Idee, die hilfreich ist, dann schreibt sie uns und das könnt ihr gerne machen unter dietods@gmx.at
oder auf Instagram und Facebook. Mich findet ihr unter die Lebensgestalterei und den Johannes unter Johannes Tod.
Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch alles Gute und sagen Ciao.
Tschüss.